Hallo, ich bin die Winnie und ich lese heute den Predigttext aus Lukas 7, Verse 36 bis 50. Ein Pharisäer lud Jesus zum Essen ein und Jesus war gekommen und legte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau jenes Ortes, die als Sünderin bekannt war, hörte davon, dass Jesus bei dem Pharisäer zu Gast war. Sie kam mit einer Alabasterflasche voll Myrrhenöl. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus lag, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich der Prophet wäre, wüsste er, was das für eine ist, von der er sich da anfassen lässt. Er müsste wissen, was das für eine sündige Person ist. Da wandte Jesus sich zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, sprich. Da erzählte Jesus ihm folgende Geschichte. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Weil keiner seine Schulden bezahlen konnte, schenkte er sie beiden. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der am meisten geschenkt bekam. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gebracht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Guss zur Begrüßung gegeben. Sie aber, seit ich hier bin, hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind dir vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, dass er sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden.
Ja, hallo. Ich bin Benjamin und heute kommen wir zu einem neuen Text mit der Predigt. Wir machen noch eine kleine Mini-Reihe bis zur Sommerpause über Begegnungen mit Jesus. Und heute stehe ich auch mal wieder selbst hier vorne und lasse nicht vorlesen, darauf freue ich mich auch. Bevor wir mit dem Text starten, möchte ich gerne noch beten. Gott, ich danke dir für diesen Text und ich danke dir dafür, dass wir jetzt hier zusammen sein können und dass du durch diesen Text zu uns sprechen möchtest. Und ich bitte dich um deine Worte und um deinen Geist, dass du zu jedem Einzelnen sprichst und dass du uns berührst und dass du diesen Text und diese Geschichte, so vieles zeigt und die so aufrüttelnd ist, dass wir sie irgendwie so nachempfinden können und dass wir sie so miterleben können. Amen. Wie gesagt, heute habe ich diesen Text mitgebracht, ein Text, der mich ja schon etwas länger fasziniert und der mich auch in der Vorbereitung ziemlich fertig gemacht hat. Der schon sehr intensiv ist, finde ich. Jesus zu Gast bei Simon und dann kommt ein unerwarteter Besuch. Wir werden auch heute wieder am Ende der Predigt einen Dialog teilhaben. Also es wird erstmal einen Blog geben, dass wir über den Text was hören. Und dann gibt es ein paar Fragen, wo ihr gerne ein paar Statements zu abgeben könnt. Die Fragen gibt es im Heft auch und die Fragen werden auch während der Predigt immer mal schon auffloppen und den Austausch machen wir dann einfach im Blog für so 10 Minuten ungefähr. Okay, doch erstmal wollen wir uns diesen Text anschauen und wir gehen da in 3 Etappen durch diesen Text. Und zwar zuerst die Protagonisten und dann das Gleichnis und drittens die Herausforderung. Also die Protagonisten, das Gleichnis, die Herausforderung. Fangen wir an. In diesem Text gibt es 3 Hauptpersonen. Den Gast, den Gastgeber und ein unverhoffter Gast. Der Gast ist Jesus und Gast zu sein war für Jesus ja so eine Art Lebensstil. Er war sehr kontaktfreudig und er lebte quasi unterwegs. Sein Zuhause, seine Heimat, sein Familienleben, sein Beruf, irgendwie alles so Dinge, die einem vielleicht ein bisschen Halt geben, vermeintlich. All diese Dinge hat er aufgegeben. Also Jesus hat sich irgendwie die Freiheit herausgenommen, irgendwie anders zu sein. So Gast zu sein war sein Lebensstil. Dann kommen wir zum Gastgeber. Simon heißt der und der ist ein Pharisäer. Und wenn man so das Wort Pharisäer hört, klingt das vielleicht für manche erstmal negativ, weil die kommen immer ein bisschen schlecht weg in diesen Geschichten. Aber grundsätzlich ist das ein ziemlich positiver Begriff eigentlich. Denn diese Leute meinten die Sache mit Gott ziemlich ernst. Ja, die hatten wirklich da ein Anliegen. Und das war eine Laienbewegung von ganz normalen, ganz bodenständigen Leuten. Meistens waren das Handwerker, meistens Mittelschicht, manchmal Unterschicht, aber es waren eigentlich ganz normale Leute. Also eigentlich kann man sich mit denen ganz gut identifizieren vielleicht. Und dieser Simon lädt Jesus zu sich ein. Er hat sogar Interesse an diesem Jesus. Ja, wir hören auch, dass er denkt, vielleicht könnte das der Prophet sein. Ja? Der Prophet, auf den alle irgendwie warten. Nicht irgendeiner, sondern der Prophet. Also dieser Simon war sehr aufgeschlossen, aber er war auch nicht so ein Typ, der gleich jeder Sache hinterher rannte. Nicht jeder ist für ihn gleich der Prophet. Eine Einladung zum Essen war in der damaligen Zeit eine Ehrensache. Es gab keine Gasthäuser und keine Kneipen, so wie man das vielleicht heute kennt. Es gab also nicht die Möglichkeit, sich erstmal auf neutralem Boden kennenzulernen. Wenn man jemand ein bisschen ausführlicher sich mit ihm unterhalten wollte, dann musste man ihn zu sich nach Hause einladen, ins eigene Haus. Und das war schon eine etwas intimere Sache und auch ein Ausdruck von Vertrauen. Denn in der engen Bauweise damals, ja, die Häuser waren alle ziemlich dicht beieinander, da haben die Nachbarn schon mitbekommen, wen man zu sich eingeladen hat. Und im Haus waren die Frauen unverschleiert. Das heißt, die Gäste konnten die Frauen oder die Töchter unverhüllt sehen quasi. Also der Kopf war nicht verdeckt und das war schon, ja, das brauchte schon eigentlich ein bisschen Vertrauen. Und Simon lädt diesen Jesus zu einem festlichen Essen ein. Also das ist hier ein Szenario von einem festlichen Essen. Es ist nicht genannt, aber es wird wohl ein Schabbatessen sein. Also ein Essen am sozusagen Sonntag der Juden. Man legte sich dabei auf einen Polster. Ja, man hat sich nicht an den Tisch gesetzt, sondern man hat sich auf den Polster gelegt und an einen sehr flachen Tisch, der war vielleicht so hoch, hat man gegessen. Und die Füße lagen weg vom Tisch. Alle liegen also so jetzt beim Essen, das ist so das Szenario, ne? Und dann passiert auf einmal Folgendes. Da kommt eine Frau rein. Und man merkt noch, wie der Erzähler ziemlich verblüfft ist. Ja, er sagt, und siehe, das ist die orientalische Aufmerksamkeitsformel. So wie, pass auf, jetzt kommt was Unerwartetes. Oder stell dir mal vor, also das, was jetzt passiert, musst du dir vorstellen, weil das kennst du nicht. Das, was wirklich sehr erstaunlich ist. Da ist dieses Festessen, wo übrigens nur Männer sein durften. Da war nicht mal die eigene Ehefrau oder irgendwelche die Kinder oder die Töchter mit dabei, sondern da waren nur Männer in dieser Runde. Und auf einmal kommt eine Frau herein. Und nicht nur das, sie kommt rein und geht mit an den Tisch und es ist auch noch eine ortsbekannte Sünderin. Und das ist ein Skandal eigentlich. Gerade am Schabbat, am Festtag. Hätte ja auch ein bisschen später kommen können. Ja? Was will sie überhaupt in dem Haus? Diese Frau war eine Sünderin, können wir lesen. Das ist ihre Beschreibung. Kein Name, nichts, nur eine Sünderin. Scheinbar war schon an ihrer Kleidung erkennbar, dass sie eine Prostituierte war. Damals gab es hauptsächlich Armutsprostitution. Aber es gab auch sogenannte Heteren. Ja, das waren Luxusprostituierte. Die waren gebildet, die konnten Kunst und die waren zumindest für Kunst auch oder zumindest für Kunst interessiert. Ja, das war sozusagen eine Luxusbegleitservice-Art der damaligen Zeit. Und man konnte sie natürlich auch körperlich begleiten lassen. Diese Frau muss wohl eine aus dieser Kategorie gewesen sein, denn sie hatte eine Flasche aus Alabaster dabei, wo Öl drin war. Und das war ein absoluter Luxusartikel. Den konnte man nicht irgendwo kaufen, auch nicht in der nächstgrößeren Stadt. Eher in einer Metropole im nächstgrößeren Land. Nämlich Alabaster war ein ganz dünn geschliffener Stein. Also es war kein, es war quasi wie Glas, wie Milchglas, aber es gab Möglichkeiten, Stein so zu bearbeiten, dass es ganz dünn war, dass man da durchschauen konnte. Und das war unglaublich teuer. Also vielleicht zwischen 1.000 und 3.000 Euro mag so eine Flasche gekostet haben. Und dann kommt der Inhalt noch dazu. Also kein normales Alltagsgut. Und die Frau hat dieses Öl natürlich gebraucht, um immer gut zu riechen. Ja? Quasi so eine Art Edelparfüm. Der Begriff Sünder war damals auch so eine Art gesellschaftliche Platzanweisung. Die Sünder, die Sünder waren, die waren es notorisch. Rein von ihrer Herkunft oder ihrem Beruf her. Und Sünder und Nichtsünder lebten ganz klar getrennt voneinander, also auch in den Ortschaften. War klar, in dem Viertel wohnen die Sünder und da wohnen die Gerechten. Dass beide Gruppen aufeinandertreffen, das war nicht vorgesehen. Und schon gar nicht bei so einem Festessen am Heiligen Tag. Also diese Frau gehörte sozusagen zu einer, man könnte sagen, anderen Sorte Mensch. Und sie durchbricht hier diese gesellschaftliche Kontaktsperre, indem sie in diesen Raum kommt. Hier hatte sie eigentlich nichts zu suchen. Ja, was will diese Frau hier? Sie sagt kein Wort, kommt einfach so rein. Ist schon eigentlich ziemlich frech. Was soll das? Sie hätte doch auch ihren Nervenzusammenbruch draußen haben können. Ja? Was hat dieser Simon damit zu schaffen? Was kümmert das den? Aber der Simon, der Hausbesitzer, der entscheidet, wer reinkommen darf und wer nicht. Ja? Ein Wink hätte gereicht und man hätte sie rausgeschmissen. Der lässt sich drauf ein, er lässt sie reinkommen. Das ist schon mal ziemlich erstaunlich. Vielleicht war er so perplex oder vielleicht war er wirklich so bewusst offen. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich eher perplex. Und Simon hat die Geistesgegenwart, diesen Vorfall zu nutzen, um diesen Jesus, seinen Gast, zu testen. Denn jetzt muss Jesus Farbe bekennen. Ja? Also diese Frau bringt diesen Jesus in eine unglaublich verzwickte Situation. Alles, was jetzt Jesus tut, ist wichtig. Und Simon wird langsam klar, er ist vielleicht so ein bisschen enttäuscht, und ihm wird klar, dieser Jesus kann nicht der Prophet sein. Denn er würde doch wissen, was für eine Frau das ist. Und eigentlich ist es ja auch offensichtlich, was das für eine Frau ist. Ja? Dafür braucht es nicht mal eine besondere prophetische Gabe. Also dieser Jesus ist nicht der Prophet, auf den er gewartet hat, wird ihm klar. Die Frau nähert sich den Füßen von Jesus. Ist klar, weil wenn man an den Tisch läuft, kommt man erst zuerst an den Füßen vorbei. Dann fängt sie an zu weinen. Und irgendwas muss sie wohl so bewegt haben. Ich weiß nicht. Ich habe mich mal gefragt, wann habe ich das letzte Mal so sehr in der Öffentlichkeit unverhofft geweint? Da muss schon einiges passiert sein oder passieren. Und die Tränen fallen auf die Füße von Jesus. Und die Frau merkt, das geht jetzt alles sekundenschnell, das sind, glaube ich, nur Affekthandlungen. Spontan, sie knotet ihr Haar auf und fängt an, diese Füße abzutrocknen. Und das war ein totaler Skandal. Ja? Das darf eine Frau außerhalb des Hauses nicht in Anwesenheit fremder Männer. Das war ein Scheidungsgrund, die Haare aufzumachen. Nicht einmal eine Dirne durfte das oder hatte das gemacht. Frauen waren eigentlich in der Öffentlichkeit verhüllt. Das, was hier passierte, war so ein bisschen wie nackt ausziehen, ja, und mit der Unterwäsche die Füße trocknen. Also es war schon so eine wirklich ein Striptease-Tanz hier, ziemlich nah an Jesus dran. Und die Frau war völlig in ihrem Tun so vertieft, dass sie ihre Umgebung nicht mehr wahrgenommen hatte. Ja? Also das, was sie jetzt auf einmal tat, muss komplett eigentlich ausgeschaltet haben, dass sie in einem Szenario sitzt, von in einem öffentlichen Szenario irgendwie auch, wo viele fremde Leute sitzen. Ja, und sie zieht diesen teuren Pottartikel aus Ägypten aus ihrer Tasche und cremt Jesus die Füße ein mit diesem Öl. Ja, es wird immer skurriler. Und dann küsst sie noch diesem Jesus die Füße. Unaufhörlich. In vielen Kulturen küsst man nicht. Im alten Orient damals schon, aber das war ziemlich genau geregelt, wie das läuft. Ja? Man küsst sich auf die Wange und vielleicht auch mal auf den Mund. Und eigentlich küsste man sich auch nur unter Gleichgestellten. Gab es irgendwie so ein soziales Gefälle, ja, in der Hackordnung, dann musste man sich niederwerfen. Vor einem Herrscher legte man sich auf den Boden. Und wenn der einen Fingerzeig gab, dann durfte man vielleicht wieder aufstehen oder man durfte ihn küssen. Und dann auch nur die Füße. Und das hatte zwei Gründe. Dieses Füßeküssen hat zwei Dinge zum Ausdruck gebracht. Nämlich eins, als Zeichen der Untergebenheit. Ich bin dein Leibeigener, ich gehöre dir. Und zweitens küsste man einem Lebensretter die Füße. Das heißt, mein Leben verdanke ich dir. Ja? Also wenn man dem Pharao die Füße geküsst hat, dann war das ein Zeichen, ich stehe so in deiner Macht, du kannst über mein Leben entscheiden, aber du lässt mich am Leben und dafür danke ich dir. Also das war hier ein ziemliches Bekenntnis, was diese Frau abgegeben hatte und das hatte jeder im Raum verstanden. Ist schon eigentlich ziemlich unglaublich, was die Frau alles auszudrücken vermochte, ohne überhaupt ein Wort zu sagen. Kommen wir zum zweiten Punkt, das Gleichnis. Jetzt war eigentlich diese ganze Handlung irgendwie vorbei und jetzt stellt euch mal vor, diese Situation in dem Raum, dieses eigenartige Szenario. Ja? Was für eine Stimmung muss da wohl geherrscht haben? Und jetzt ist irgendwie alles vorbei, was kann jetzt passieren, was soll jetzt kommen? Ja? Wahrscheinlich ist da gerade so ein Moment von Stille und man fragt sich, okay, wie geht es jetzt weiter? Am besten, man kneift sich und man versucht wieder aufzuwachen aus dem schlechten Traum. Wie wird diese verfahrene Situation aufgelöst werden, ist die Frage. Und Jesus reagiert hier unglaublich gut. Er erzählt nämlich ein Gleichnis. Macht er ja immer gerne, aber er macht es nicht, um abzulenken, sondern genau, um diese Situation aufzunehmen und weiterzuführen. Er erzählt ein Gleichnis. Jesus hat Hoffnung, dass diese verfahrene Situation hier, dass es dafür eine Lösung gibt. Dass es Frieden gibt zwischen diesen krassen Gegensätzen, die gerade hier in dem Raum vorherrschen. Zwischen der Frau und den Pharisäern mit seinen ganzen Kumpels da. Jesus adressiert dieses Gleichnis in erster Linie an den Simon. Okay, dieses Gleichnis. Ort dieses Gleichnisses ist das Büro eines Geldverleihers. Dieses Büro ist nicht ein pompöses Kreditinstitut oder eine Bank mit einem sehr hohen Hochhaus, sondern das war sehr versteckt irgendwo in einem Hinterhof. Denn Geldverleiher waren damals auch notorische Sünder. Sie gehörten zur gleichen Kategorie wie diese Frau. Sie waren notorische Sünder von ihrem Beruf her. Und deswegen bist du auch nur zu dem Geldverleiher gegangen, wenn es nicht mehr anders ging. Ja? Wenn du keine andere Wahl mehr hattest. Und wenn, dann hast du es heimlich getan. Und so ein Büro hast du auch nur betreten, hast vorher nochmal geschaut, ob nicht jemand guckt und dann bist du reingehuscht, ja, wie man vielleicht einen Sexclub betritt oder ein Casino, keine Ahnung. Wenn ein Geldverleiher professionell ist, dann ist er alles andere als barmherzig. Davon lebt er, ja, dass er knallhart sein Geld wieder einfordert. Aber dieser hier, der war irgendwie ein bisschen komisch, denn er erlässt beiden Schuldnern ihre Schulden. Und noch interessanter ist das Motiv, weil sie nicht bezahlen konnten. Interessant an diesem Gleichnis ist, dass es hier zwei Personen gibt. Ist sowieso sehr faszinierend, wie Jesus mit ein paar wenigen Sätzen dieses Gleichnis malt und diese Situation aufgreift und sehr gute Fragen stellt damit. Also es gibt zwei Personen in diesem Gleichnis und beide schulden unterschiedliche Beträge. Der eine 50 Denare und die andere Person 500. Und 50 Denare waren ungefähr so zwei Monatsgehälter und 500 dementsprechend zehnfach mehr, also 20 Monatsgehälter. Also schon ein ganz ordentlicher Betrag. Und was interessant ist, es gibt zwei Personen hier und es gibt einen Unterschied. Vielleicht hätte dieser Unterschied vielleicht auch 20-fach sein können und nicht 10-fach, wenn es nach diesem Simon ginge. Aber für diesen Simon war es schon okay, dass er 10-fach dieser Unterschied ist. Und das ist sehr interessant, denn Jesus holt diesen Simon mit seinen Prämissen, mit seiner Erfahrungswelt total gut ab. Jesus ringt um diesen Mann. Ja, es gibt schon einen Unterschied zwischen dieser Frau und dir. Es ist schon ein Unterschied, ob jemand sein Leben lang versucht, der Tora zu folgen, sie zu studieren, zu beten, aufrichtig zu leben. Und auf der anderen Seite jemand einen Lebenswandel führt, der irgendwie komplett demütigend ist. Ja, Simon, da hast du recht, da gibt es schon einen Unterschied. Aber im Entscheidenden sind sich beide gleich. Beide konnten nicht bezahlen. In diesem Gleichnis scheint es irgendwie zwei Sorten Menschen zu geben, aber letztlich gibt es nur eine Sorte Mensch, nämlich zahlungsunfähig und beschenkt. Im Entscheidenden sitzen beide im gleichen Boot. Beide haben ein Problem. Bei der Frau ist es vielleicht etwas offensichtlicher und bei diesem Simon ist es vielleicht nicht so klar. Ja, vielleicht könnte es sein, dass er die Schrift, seine harte und unbarmherzige Auslegung der Schrift, die er in den Alltag legt. Und dass er vielleicht seinen Glauben nur auf sich selber bezieht und vielleicht auf seine Gleichgesinnten. Dass er überhaupt sich nicht vorstellen kann, dass dieser Jesus auch was mit dieser Frau zu tun hat. Oder dass sein Gott was mit dieser Frau zu tun hat. Er hat überhaupt kein Verständnis dieser Frau gegenüber. Und an diesem Punkt der Predigt habe ich zwei Fragen, die hier ganz gut hingehören, wo wir vielleicht dann drüber sprechen. Und zwar ist eine Frage, was ist das Problem von Simon? Warum kann er seine Schulden nicht bezahlen? Was denkst du? Und zweitens, wie kann ich mir die Gnade Gottes bewusst werden lassen, wenn ich gefühlt nur wenig Schulden habe? Behaltet das mal im Hinterkopf und wenn ihr was dazu sagen, euch was noch einfällt oder so, dann könnt ihr das schon mal abspeichern und wir tauschen uns später aus. Aber erstmal weiter im Text. Im selben Boot zu sitzen, stiftet Gemeinschaft. Was denkt ihr, wie werden sich diese zwei Schuldner gefühlt haben, als sie aus diesem Büro von dem Geldverleiher rausgegangen sind? Die werden sich natürlich sehr gefreut haben. Und die haben sicherlich auch zusammen gefeiert. Die haben gesagt, komm, jetzt trinken wir noch ein Bier zusammen oder einen Kaffee. Ja, dieses Erlebnis von Vergebung scheint doch irgendwie eigentlich zu verbinden, oder? Und wie werden sie auch über den Geldverleiher gedacht haben? Okay, und dann kommen wir zum dritten Punkt, eine Herausforderung. Das Gleichnis ist erzählt, es hat seine Aussage entwickelt. Jetzt also aus der erzählten Welt wieder zurück in die vorfindliche Welt. Jesus fragt Simon, siehst du diese Frau? Das ist eigentlich sehr interessant, weil klar sieht er diese Frau, die ist im Raum, aber er sieht sie nicht wirklich. Er versucht sie, er sieht nicht wirklich, was sie bewegt. Er erkennt nicht wirklich, was mit dieser Frau ist. Er würde sie am liebsten loswerden. Siehst du diese Frau? Jesus sagt zu Simon, wenn du einen neuen Blick auf dich selbst gewinnen willst, dann musst du auf diese Frau schauen. Und dann vergleicht Jesus das Verhalten von dem Simon mit dieser Frau. Er sagt, siehst du diese Frau? Und diese Frau wird so eine Art Vorbild für Simon dargestellt. Und es ist sehr interessant, weil eigentlich bei jedem der Punkte schneidet Simon schlechter ab. Aber nur vermeintlich. Denn Füße waschen hätte man eigentlich nur nach einer langen Reise mal tun müssen. Ja, aber wahrscheinlich waren die vorher in der Synagoge, Jesus war da der Gastprediger und dann sind sie noch essen gegangen. Das war so ein übliches Szenario, auch wenn es hier nicht beschrieben ist, aber wahrscheinlich gab es dieses Szenario, von dem man ausgehen kann. Also Es war nicht notwendig, die Füße zu waschen. Und wenn, dann hätte das Jesus selbst getan. Es sei denn, es gibt noch irgendwie einen Diener im Haus. Also, dass dieser Simon nicht die Füße wäscht, ist komplett in Ordnung. Simon ist nicht unhöflich. Die Füße mit Öl einzucremen, das ist so skurril, dass man sich das eigentlich nicht vorstellen kann. Bei einem Gast schon gar nicht, ja. Also stell dir vor, es kommt ein Gast rein und du zippelst erstmal an den Haaren und versuchst ihm noch ein bisschen Creme ins Gesicht zu reiben. Das wäre schon unhöflich, ja. Also maximal hätte man noch das Haupt gesalbt irgendwie mit Öl, ja. Aber das war überhaupt nicht vorgesehen, dass man irgendwie die Füße ölt. Die Füße küssen, also küssen nur im Verwandtenkreis, ja. Wieso sollte Simon Jesus überhaupt einen Kuss geben? Das wäre wahrscheinlich unhöflich gewesen. Also Simon war ein sehr guter und höflicher Gastgeber. Und Jesus verurteilt ihn nicht, zu Recht. Aber Jesus sagt zu dem Simon, wenn in dir lebendig wäre, was in dieser Frau lebendig ist, dann hättest du selbiges vielleicht getan. Ja? Wenn in dir lebendig wäre, was in dieser Frau lebendig ist, dann hättest du vielleicht so gehandelt. Ja, auch wenn es gesellschaftlich nicht vorgesehen ist und wenn es vielleicht unhöflich gewirkt hätte, aber in deiner Freude, in deiner Berührtheit, in deinem Überschwang hättest du vielleicht gesagt, ach, ich weiß, das wäre jetzt komisch, aber ich muss dich jetzt einfach mal küssen, Jesus. Ich wasche dir jetzt einfach mal die Füße, ja? Komm her, danke. Simon, Jesus sagt zu ihm, Simon, es ist nichts Besonderes, wenn man das nicht tut, was die Frau getan hat. Aber es wäre was Besonderes gewesen, wenn du es getan hättest. Schau dir mal diese Frau an. Die steht dem Geheimnis des Lebens näher als du. Sie ist total dankbar, ihr ist viel vergeben worden, deswegen liebt sie viel. Das Reich Gottes ist keine Realität, in der es irgendwie den Unteren und den Schlimmeren besser geht, weil sie einfach schlimm dran sind. Sondern eher, weil sie vielleicht oft besser verstehen können oder weniger zu verlieren haben, welchen Unterschied diese Botschaft von Jesus für sie macht. Oder noch einen Schritt weiter gegangen. Jesus malt mit diesem Gleichnis nicht ein Ranking, bei dem die Ausgestoßenen ganz automatisch oben sind und wichtiger sind, sondern die, welche sich von seiner Botschaft besonders berühren lassen. Ja, die sind ganz oben. Und das bringt mich zur dritten Frage. Was denkst du, was hat die Frau so bewegt? Ja, warum musste sie hier in Tränen ausbrechen? Warum konnte sie hier nicht mehr an sich halten? Irgendwie muss sie diesem Jesus vielleicht schon mal begegnet sein. Und irgendwas muss sie dabei gespürt haben. Was ist hier passiert? Irgendwas ist in ihr im Gange. Sie will diesem Jesus folgen und ein anderer Mensch werden. Und jetzt muss sie zu diesem bürgen. Diese Kraft ist die, weswegen sich für sie alles in ihrem Leben lohnt. Dieser Mann, dieser Jesus, ist der Ort der Kraft Gottes. Diese Frau zieht es in diese Nähe. Ja? Sie will das bekennen, sie will sich diesem Jesus nähern, sie will es zum Ausdruck bringen, sie will ihm die Füße küssen, sie will sagen, danke, mein Lebensretter. Ja, das ist eine Energie. Und sie kann nicht warten. Ja, sie kann nicht sagen, okay, ungünstig, komme ich in 2 Tagen wieder. Sondern es treibt sie in dieses Haus. Und so ist Jesus für sie ein Bürger für ihre persönliche Erlösung. Sein Leben, sein Wirken und später auch sein Tod, all das ist so eine Art Versicherung, dass sie bei Gott ankommen kann, dass sie geliebt ist. Und das bringt mich zur vierten Frage. Wofür ist Jesus für dich ein Bürger? Ja, wie könnte man das beschreiben? Welche Hoffnung setzt du auf diese Person Jesu? Das ist jetzt sehr interessant. Dieser Jesus identifiziert sich vollkommen mit dieser Frau. Ja, er sagt, siehst du diese Frau? Er sagt nicht, ups, ich kenne die Frau nicht und ich war auch noch nicht bei ihr auf der Arbeit. Er distanziert sich nicht von ihr. Ja? Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, aber wenn jemand bei einem offiziellen Essen so an deinen Füßen rumwuschtelt, irgendwie, vielleicht würde man da mal treten oder jemand wegschicken, ja? Aber das, kein Zucken, kein Zurückweichen. Jesus lässt sich von dieser Frau sogar berühren und küssen. Von einer Frau, die mit Berühren und Küssen ihr Geld verdient. Von einer Person, die das damit ihr Geld verdient. Und Jesus ist solidarisch mit dieser Frau. Obwohl er in dem Moment jetzt kirchenpolitisch und werbepsychologisch da in der Runde mit diesen Pharisäern, mit diesen wichtigen Leuten aus der Gemeinde, da hätte er jetzt gewinnen können. Ja? Die hätte er doch eigentlich für seine Bewegung gewinnen müssen. Und es wäre sehr einfach gewesen. Er hätte einfach nur die Frau wegschicken müssen, sie verfluchen müssen. Dann hätte er die Leute da am Tisch wahrscheinlich auf seiner Seite gehabt. Dann hätte er sie für seine Bewegung gewonnen. Aber das macht er nicht. Jesus bleibt. Gott bleibt. Gott bleibt bei mir. In meinem ganzen Sein und auch in meiner Schwäche. Die Geschichte zeigt, dass Jesus heilt, dass er Menschen wieder in die Gesellschaft zurückführt, dass er sie integriert, dass er sie bei sich aufnimmt, dass er sie liebt und auch immer wieder diese Menschen herausfordert und an ihrer Entwicklung irgendwie interessiert ist. Ja? Möchte er dieser Frau eine neue Perspektive geben. Er sagt nicht einfach nur, ja, alles super, alles toll. Ja, sein ganzes Wesen, so wie Jesus handelt, wie er ist, so überaus liebevoll und solidarisch, das fordert jeden heraus. Und es fordert auch uns heraus. Wir kennen den Ausgang dieser Geschichte nicht. Ja, es bleibt offen, was mit diesem Simon passiert. Vielleicht ist diese Geschichte für Simon eine Geschichte, die für ihn alles verändert. Vielleicht wird dieser Simon zu jemand, der Jesus noch mehr liebt als diese Frau. Wir wissen es nicht. Und letztlich ist es auch egal. Und nicht entscheidend ist, was du mit dieser Geschichte machst. Und ja, lasst uns zu Menschen werden, die immer mehr verstehen, wer dieser Jesus ist. Und die sich von dem antreiben lassen, was diese Frau hier angetrieben hat. Und die diesen Jesus versuchen wollen, immer mehr zu lieben. Amen.